Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe, wenn man so will, vom System Matters Rollenspiel-Podcast. Mit mir dabei ist die Mena
Hallo.
und der Simon.
Hallo.
Und ich bin der Patrick. Und wie ihr vielleicht an dieser Kombination erkennen könnt, beschäftigen wir uns mit DSA. DSA 5 ist angekündigt für nächstes Jahr im Mai mit der Beta-Version und nächstes Jahr zur Spielemesse, wenn ich es richtig gesehen habe, dann das fertige Regelwerk. Ja, und darum in einer DSA System Matters Kombination sitzen wir hier. Was war euer erster Eindruck, als das angekündigt worden ist?
Oh nein, alle Bücher neu kaufen. Das war der erste Gedanke irgendwie, wenn ich überlege, wie viele Bücher das sind und alle damit dann ja irgendwie an Gültigkeit verlieren, zumindest was die Regeln angeht.
Mein erster Gedanke war, glaube ich, dass ich mich gefragt habe, ob sie einfach nur eine neue Version rausbringen, um das Spiel auf eine andere Ebene zu bringen. So nach dem Motto, wir haben jetzt eine Ära abgeschlossen und machen eine neue und probieren neue Dinge. Oder ob sie wirklich hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir haben festgestellt, das funktioniert alles so nicht. Wir fangen von neu an.
Es ist ja leider nur eine Evolution, keine Revolution, wie es immer so schön gesagt worden ist. Also keine komplette Umstellung. Das ist bei der DSA natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil man da über Jahre bestimmte Regeln aufgebaut hat, bestimmte Regelsysteme und da ja auch Fans für das eine oder andere hat, wenn man da die ersten Tage sich manche Forendiskussionen angeguckt hat. Oder diese Umfrage, die es ja auch gab, die offizielle, da ging ja Meinung manchmal auch schon etwas weiter auseinander. Ja, weil das mit den Regelbüchern kann ich gut nachvollziehen. Die stehen alle schön hinter mir im Regal und jetzt müssen wir mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Wobei eine der Sachen soll ja sein, vielleicht auch das zu entschlacken. Und ich sag mal, wenn es ein vernünftiges Regelbuch gibt, was als Basis funktioniert, ohne tausend optionale Regeln, die man eigentlich dazu nehmen muss, weil es sonst nicht funktioniert, dann geht das ja auch. Gut, es gibt inzwischen ja auch die ersten Eckpfeiler für das neue Rollenspielsystem, also quasi die Dinge, die bleiben, die man nicht ändern wird. Und das Erste, was in dem Artikel von Ulysses angegeben wird, ist ja, glaube ich, das, was so ich persönlich als eine Hauptkritik zumindest von vielen Nichtspielern mitgekriegt habe, nämlich die 3W20, die gewürfelt werden. Wie seht ihr das?
Ja, also mir liegen die eigentlich auch immer am Herzen. Also ich find's ganz schön, dass man damit die verschiedenen Eigenschaften mit einbezieht, die bei bestimmten Tätigkeiten wichtig werden könnten. Und irgendwie finde ich es auch immer ganz spannend, wenn zwei Würfelwürfe gut gehen und man es dann mit dem letzten versaut. Also irgendwie war das was, was sich abhebt von anderen Systemen. Kann allerdings auch nachvollziehen, dass das vielen vielleicht etwas mühselig ist und viel gerechne und ja. Also die Kritik kann ich durchaus verstehen und man muss sich, glaube ich, dran gewöhnen.
Ich finde auch, dass es auch einen Hauch Realismus reinbringt, weil man ja drei verschiedene oder zum Teil verschiedene Eigenschaften in eine Probe einbringt, anstatt dass eine Fähigkeit an ein Attribut gekoppelt ist, wie es in anderen Systemen funktioniert. Von daher bin ich eigentlich auch ein Freund davon, verstehe aber natürlich auch die Gegenargumente, dass es das Spiel verlangsamen kann.
Ja, wobei ich, also ich habe nichts gegen die 3W20, muss ich auch ehrlich sagen, weil ich finde, verlangsamen ist immer relativ. Es ist ja nicht so, dass man ständig massenhafter oder zumindest bei uns hält sich das, glaube ich, in Maßen so, dass man nicht ständig eine Probe nach der anderen macht und wenn die dann mal ein, zwei Sekündchen länger dauert als vielleicht mit einem W100 oder einfach nur einem W20. Geht das, glaube ich, auch. Und ja, dieser Spannungsfaktor ist natürlich dann auch nochmal zusätzlich da drin. Was schwieriger ist, ist damit Schwierigkeiten abzuschätzen oder festzustellen, wie wahrscheinlich es ist, dass meine Aktion gelingt. Da gibt es ja dann seitenweise so Artikel zur Wahrscheinlichkeitsrechnung, die sowas noch etwas genauer beleuchten. Aber das habt ihr noch nicht so als Problem, bei euch gesehen.
Nee, eigentlich nicht. Ich meine, das kann bei mir ja auch darin liegen, dass ich meistens Charaktere spiele, die relativ weit gefächert aufgebaut sind. Dementsprechend unterscheiden sich, glaube ich, meine Werte nicht so extrem wie bei manch anderen. Aber Mir persönlich ist jetzt noch kein Unterschied zum Beispiel D&D aufgefallen. Also eher im Gegenteil. Ich finde es für mich teilweise einfacher zu überschauen, weil ich weiß, ob ich eine Probe geschafft habe. Wenn ich das jetzt mit D&D vergleiche, wo ich dann gegen irgendeinen vielleicht unbekannten Wert würfel, finde ich das für mich immer ganz schön.
Ich finde auch, dass man, ich reite jetzt so ein bisschen auf diesem Realismusfaktor rum, aber du hast ja in anderen Sachen, nehmen wir wieder D&D, du hast deinen Gelehrten, der hat eine hohe Intelligenz und deshalb kann er seine Wissenswürfe gut schaffen. Das hast du in DSA auch, dadurch, dass du die entsprechenden Attribute hoch hast und da entsprechend gegen oder unter höhere Zahlen werfen musst und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du gewinnst oder dass du deinen Wurf schaffst. Auf der anderen Seite kannst du aber auch zum Beispiel einen Jäger spielen, der ist nicht sehr klug und auch nicht sehr intuitiv und und kann entsprechend vielleicht mehr bei den körperlichen Sachen punkten, aber dadurch, dass er einen hohen Talentwert in dem entsprechenden einzelnen Talent hat, zum Beispiel Tierkunde oder so, kann auch der da glänzen, ohne dass er vielleicht keinen Bonus durch die Attribute auf seinen Wurf hat. Und das hast du bei, finde ich, bei D&D wesentlich weniger.
Ja, du kannst halt theoretisch auch es versuchen zu steigern, ne? Aber es ist natürlich,
Du hast die Ressourcen nicht in der Form, wie du sie bei DSA
ja.
mit der freien Punkteverteilung hast.
Ja, da kommen wir gleich ja noch zu, aber ich sehe auch, also ich glaube, bei der Grundlage des Probensystems ist sozusagen keine Frage dabei. Zur Charaktererschaffung oder zu den Eigenschaften wird dann als nächstes gesagt, die bleiben alle, wie sie sind. Es wird eine andere Spielbalance gemacht, also Fingerfertigkeit etwas stärker, Intuition etwas entschärft. Das, was es nicht mehr geben soll, ist die Ausdauer. Als einen der ja, berechneten Werte muss ich ehrlich gesagt zugeben, finde ich eine gute Idee. Sie ist bei uns immer so ein bisschen mitgelaufen, aber eigentlich nie wirklich genutzt worden. Und selbst wenn es irgendwie hier Schlägereien gab, wo man nur Ausdauerschaden bekommt, ging es bei uns eigentlich auch viel eher darum, wie viel kriege ich denn als die Hälfte als richtigen Schaden ab. Eine vernünftige Idee dafür zu finden, finde ich nicht unbedingt verkehrt.
Ja, also im Grunde hat es bei uns immer nur eine Rolle gespielt, wenn das plötzlich in den Fokus gerückt ist, was weiß ich, durch bestimmte Zauber. Also ich erinnere mich jetzt spontan da an den Hexenzauber, der dann so lange läuft, bis seine eigene Ausdauer vorbei ist.
Ja, aber es, wie gesagt, dadurch, dass man es eben nur in bestimmten Situationen braucht, ich weiß gar nicht, wie das bei Reisen, da lief es, glaube ich, nur für Konstitution. Also bei manchen Sachen benutzt man es ja mal, und aber es hat eben keine, zumindest bei uns auch keine starke Verwendung gefunden und damit macht es auch keinen Sinn, das irgendwie zu steigern oder ähnliches.
Ich
Von
weiß gar
daher.
nicht, ist Thomas irgendwann mal mit seinem Krieger in die Situation gekommen? Er hat ja immer diese ganzen Sondersachen, die auf Ausdauer gehen. Hat er jemals keine Ausdauer mehr gehabt?
Ich
Weiß
weiß
gar nicht, ich einmal das und ich weiß auch gar nicht, wie genau wir das abgehalten haben.
Also
Aber
er führt da tatsächlich Buch drüber. Ich höre das immer zwischendurch. Ja, das kostet mich jetzt nur so und so viel Ausdauer. Aber,
soweit ich das mitbekommen habe, ist es entweder so, dass wir entweder was auch immer da ist, besiegt haben, oder wir alle tot auf dem Boden liegen, bevor Thomas auch nur ansatzweise in die Gefahr kommt, keine Ausdauer mehr zu bekommen. Natürlich haben wir oder arbeitet Thomas dann natürlich mit diesem Regelmechanismus, dass wenn er über eine bestimmte Schwelle kommt, zum Beispiel Drittel oder halbe Ausdauer, dass er dann natürlich auch Mali bekommt, was wir natürlich in der Form nicht machen, weil der Rest der Gruppe nicht mit Ausdauer spielt, weil es für sie keine Relevanz hat.
ja, genau. Das macht es generell, da sich da was anderes zu überlegen, scheint erstmal für mich auch ganz sinnvoll zu sein. Bei den Talenten wird ein bisschen aufgeräumt.
Darf ich dich da unterbrechen?
Ja,
Du hast die
klar.
Generierungspunkte vergessen, die es nicht mehr gibt.
Stimmt, genau. Es wird alles auf Abenteuerpunkte umgestellt, die dafür benutzt werden. Hattest du das jetzt aus einem besonderen Grund oder war das
Ja,
nur der Vorschlag?
ich will das loben, weil ich finde das ganz toll. Es macht einen Unterschied, ob du mit 120 Punkten rechnest oder sagen wir mit 3000, weil du feiner arbeiten kannst. Also du hast ja teilweise Nachteile, die bringen dir einen Punkt, wenn du den Wert, eine schlechte Eigenschaft oder so um 2 oder um 3 steigerst. Und das kannst du jetzt viel subtiler gegeneinander abgleichen und dann eine bessere Balance finden, indem du dem Ganzen dann eben Abenteuerpunkte als Kosten oder eben als Guthaben wieder reinbringst. Und deshalb bin ich eigentlich relativ glücklich mit dieser neuen Regelung.
Ja, und das verfällt auch nicht, ne? Also häufig hat man irgendwie, also ich erinnere mich da, glaube ich, mal an eine Situation, dann hat man irgendwie noch einen Generierungspunkt über, kann den aber nicht ohne sich irgendwie was auszudenken in Abenteuerpunkte überführen. Und dann verfällt der im Grunde.
Oder man steigert Winzerei. Oder Brauen, weil man
Mit
da.
Generierungspunkten?
Könnte man die nicht dafür ausgeben? Nee, da hast du auch Abenteuerpunkte schon benutzt, ne? Das.
Ja. Das war ja eben das Problem.
Ihr seht, ich
Und du kannst
erstelle nicht so
natürlich,
häufig Charaktere.
ja, und du hast natürlich dann die Option, irgendwie bestimmte Fertigkeiten dir zu kaufen für Generierungspunkte, mit denen du mehr Abenteuerpunkte kriegst. Die ändern aber natürlich, die geben dir natürlich dann irgendeinen Vorteil oder irgendwie sowas. Und der passt natürlich unter Umständen nicht zum Charakter.
Genau, gebildet oder so passt jetzt vielleicht
Genau.
nicht zu der Jägerin, um in dem Bild zu bleiben von gerade.
Meine Jägerin ist nicht dumm.
Aber auch nicht gebildet.
Ja.
Ja, nee,
Ja.
Bildung und Intelligenz muss man ja tatsächlich
Ja,
voneinander
ja.
trennen.
Ja. Okay.
Gut, bevor ihr euch darüber zerfleischt, wer den schlaueren Charakter hat, gehen wir vielleicht zu den Talenten rüber. Da soll etwas aufgeräumt werden. Also einige werden zusammengefasst und es soll auch eine Gewichtung danach geben, welche häufiger benutzt werden und welche eher seltener zum Einsatz kommen. Da bin ich sehr gespannt, wie die das machen wollen. Finde persönlich das aber eine sehr nette Geschichte. Ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, dass so manche Fluff-Talente, sage ich mal, die eigentlich wirklich selten im Spiel benutzt werden, aber die vielleicht ganz nett sind, um einfach mal in einer bestimmten Szene oder so ein bisschen Charakterspiel reinzubringen, einfach teuer, so teuer sind, dass man sich dann die Frage stellt, macht das dann überhaupt Sinn, das dazuzunehmen? Und ich weiß noch, wie er letztes Mal gejubelt hat, als plötzlich Ackerbau tatsächlich mal als Talent auftauchte. Eine Sache, die man, glaube ich, nur dadurch hat, dass man einen Menschen spielt und dann plus eins entweder darauf oder auf Hauswirtschaft ist es, glaube ich, bekommt.
Und niemand hat's geschafft.
Es wusstet ihr leider nicht, was für Getreide auf diesem Feld angebaut wird, an dem ihr vorbeigekommen seid.
Ich glaube, es lag daran, dass wir auch alle Hauswirtschaft genommen haben. Ich
Nee,
finde
ich hatte tatsächlich Ackerbau. Aber.
das gut. Und zwar aus genau diesem Grund. Nehmen wir zum Beispiel das Talent Tanzen. Das ist bei den körperlichen Talenten, ist entsprechend teuer. Aber ich sag mal, es ist in den allermeisten Fällen nicht Abenteuer relevant in der Form, dass du das Abenteuer nicht schaffen kannst, wenn du deine Tanzenprobe nicht schaffst. Das ist bei den meisten anderen Proben auch so, aber die Tanzenprobe wird dich wahrscheinlich nicht in der Form beeinflussen oder das Abenteuer in der Form beeinflussen, wie es zum Beispiel eine Körperbeherrschungsprobe machen würde, wenn du von der Klippe stürzt. Und deshalb bin ich ganz froh darum, gerade wenn man dann sieht, dass einige Leute zum Teil abenteuerrelevante Talente wie zum Beispiel Sinnesschärfe über, ich sag mal, Charakter passende Werte oder ja, Werte steigern, nur weil sie wissen, es ist wichtig. Zum Beispiel Sinnesschärfe oder ähnliches.
Ich habe zum Beispiel mit meiner Jägerin bis heute nicht Magiekunde gesteigert, dazu stehe ich.
Und das in der sieben gezeichneten Kampagne.
Dafür habe ich einen Magier.
Ja, und ich habe vor einer Weile eine andere Magierin gesehen, die vom Hintergrund sehr stubenhockerisch war, die höhere Werte in besagter Sinnesschärfe hatte als mein durch die Welt gekommener Schwertgeselle. Und da habe ich mir dann Gedanken gemacht, ob optimiert wurde, ob da am Charakterkonzept gedreht wurde. Und wenn man das so ein bisschen durch das Regelwerk regulieren kann, ist das ja eigentlich keine schlechte Sache.
Wobei das ja nur sehr begrenzt, denn das ist ja immer noch für alle Charakterklassen gleich. Ne? Also ich musste gerade an Warhammer denken und jetzt, ich meine insbesondere an das recht komplizierte System bei Warhammer, also bei dem 40.000 zu Only War, genau. Ich meine, Mena kennt das, glaube ich, auch. Da kriegst du ja quasi Schlüsselworte mit deinem Charakterkonzept mitgegeben und kannst dann je nachdem, welche Schlüsselworte du hast, Talente leichter steigern oder eben teurer. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich das bei DSA auch wollen würde, ne? Weil ich glaube, das macht es dann wieder sehr kompliziert. DSA hatte eigentlich eh schon sehr komplizierte Mechanismen mit Begabung und Ähnlichem. Aber da sind so ein paar Sachen, wo man, was du jetzt quasi angesprochen hast, was im DSA-System ja immer noch nicht vorkommt, ne? Also die Magierin könnte selbst immer noch die Sinneschärfe sehr hoch haben. Aber vielleicht waren die Buchstaben im Buch auch sehr klein gedruckt.
Na
Ja,
gut.
wobei ich finde, das macht auch eigentlich nur einen Unterschied bei der Erschaffung, weil man ja gerade bei DSA immer sagt, naja, das ist das, was du vorher warst und dann wirst du Abenteurer, weil dann haben wir natürlich ein generelles Ungleichgewicht, weil naja, was kann dann vielleicht der Bauer, ne, groß lernen, was ihm im Abenteurerleben hilft. Also das Schöne ist ja, dass du dadurch flexibel wirst und dadurch das steigern kannst, was du in den Abenteuern erlebst. Dementsprechend ist das, finde ich, in erster Linie natürlich wichtig, bei der Erschaffung, weil das dein bisheriges Leben war.
Gut, verlassen wir die Talente erstmal. Vielleicht sollte man an der Stelle mal anmerken, dass das nicht die einzige Folge dazu sein wird. Wir werden das regelmäßig weiter begleiten, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Jetzt bleiben wir erstmal bei diesen Eckpfeilern und kommen zu meinem ja, Hauptthema, nämlich dem Kampf. Also erstmal wird das Kampfsystem entschlackt werden, wird so geschrieben in aller ihrer Unklarheit. Attacke und Parade bleiben allerdings und werden auch weiterhin mit 1W20 gewürfelt. Also das bleibt soweit gleich. Es wird nur noch Aktion und Reaktion geben. Freie Aktionen fallen weg, wobei es offensichtlich noch irgendeine Möglichkeit geben wird, auch eine Waffe fallen zu lassen. Aber sowas muss man ja vielleicht auch nicht einfach in Regeln fassen. Und
Ja, die freien Aktionen haben es jetzt aber auch nicht kompliziert gemacht, muss man dazu sagen.
doch, ich fand zum Beispiel die Regel, ausweichen zu können als freie Aktion,
Ach, das kann man?
das kann man irgendwie. Das führte dann dazu, dass man, also das hat es für mich immer wieder so ein bisschen komplizierter gemacht in dem Sinne, weil man hat pariert, und wenn dann noch einer angegriffen hat, dann hat man als freie Aktion ausgewichen, musste dann allerdings in der nächsten Kampfrunde sich erstmal wieder in Position bringen mit
Ach
seiner
so.
Aktion. Also das ist so eine Geschichte, die so ein bisschen das komplizierter gemacht hat.
Okay, ich habe das
Aber
einfach
ich
nicht als freie Aktion gewertet.
Ja, man muss es auch nicht als freie Aktion machen, aber man kann es natürlich als
Nein,
frei.
also der Begriff dazu.
Naja. Und was ich aber dann sehr interessant finde, wo ich gespannt bin, wie das funktionieren soll, Kämpfer werden mehr von ihren unterschiedlichen Kampfstilen profitieren. Also hier geht es eben darum, zum Beispiel den Dolchkämpfer mehr auch spielen zu können. Mir ging das vor allen Dingen aber auch nochmal durch den Kopf der Dolchkämpfer. Da gibt es ja so ein paar Sonderfertigkeiten. Mir ging zum Beispiel der Stabkampf noch durch den Kopf, aus dem einfachen Grund, wir spielen ohne Distanzklassen. Für mich zählt das unter Entschlackt. Und ein Stab hat aber eben natürlich die besondere Funktion, auch einen Gegner auf eine Distanz zu halten. Und verliert eigentlich dann seine Bedeutung, wenn du ihn nicht so von dir fernhalten kannst, dass er dich eigentlich überhaupt nicht vernünftig angreifen kann. Also von daher bin ich da mal gespannt, was sich in dem Bereich tun wird.
Ja, also hier wird es ja auch verglichen mit den waffenlosen Kampfstilen. Ich fand die jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt entschlackend. Also dann 1000 Sonderfertigkeiten zu haben für den Kampf, gut, das liegt daran, dass ich auch mich mit Kämpfen generell schwer tue. Das macht es dann vielleicht interessanter und spielbarer für den Dolchkämpfer, weil er nicht mehr abstinkt gegen vielleicht einen Zweihänder. Aber es macht es trotzdem fürchterlich kompliziert, glaube ich.
Ich glaube, da musst du, also gut, du hast dich nie für das System interessiert, weil Kampf dir nicht wichtig ist als Fokus. Aber ich sehe da so leichte Parallelen zu zum Beispiel diesem Power-System in D&D 4. Wenn man ganz ausholt, könnte man natürlich sagen, die Manöver im waffenlosen Kampf sind ähnlich wie diese Powers in D&D 4. Du kannst dann zum Beispiel jemanden die Füße wegfegen und das funktioniert halt so. Und der kann halt natürlich da ausweichen oder parieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es Ähnliches dann auch für den bewaffneten Kampf gibt. Das heißt, du hast spezielle Sachen, die kannst du nur mit Dolchen oder Stäben machen. Und vielleicht auch Boni, die du bekommst, generell auf zum Beispiel Parade, wenn du halt geschult bist in einem Stabkampf.
Ja, ich fand die Beschreibung einfach nur mal fürchterlich kompliziert. Wenn sie mir das so schön auf Kärtchen drucken wie bei D&D 4, habe ich da kein Problem mit.
Die hättest du dir dann selber machen müssen, theoretisch.
Ja, ich habe die Beschreibung einfach nur nie so wirklich verstanden.
Also es gibt auch so ein Kartenprojekt für DSA mit Sonderfertigkeiten. Aber genau dieses, vielleicht wenn man das noch ein bisschen mehr zuspitzt, ne? Also bei uns wurden jetzt ja auch nicht alle benutzt, aber wenn ich mir da jetzt angucke, war da ein gezielter Stich oder Wuchtschlagen und ähnliches, die sind ja auch sehr generell benutzbar, ne? Und da ist natürlich dann schon die Frage, warum sollte ich jetzt den mit einem Dolch kämpfen oder mit zwei Dolchen kämpfen oder was auch immer, anstatt mit einem Schwert? Oder warum zum Stab, der nur ein W plus drei was Schaden macht, wenn ich auch irgendwie was anderes führen kann? Also von daher bin ich sehr gespannt, was das funktioniert. Ich würde mir auch so ein bisschen vorstellen, dass es ein bisschen in diese Power-Richtung geht, wie man sie bei D&D kennt. Relativ dann wirklich die Kampfstile auch so ein bisschen zu trennen, fände ich da eigentlich sehr interessant. Ich glaube, was auch zur Entschlackung dabei steht, sind ja so Dinge, die wir gar nicht benutzt haben. Also die Regeln, die bei bestimmten Waffen noch dabei stehen, ne? Also die Waffe kann das nicht parieren, aber die kann die parieren, aber die nicht. Und
Ein
solche,
Bogen verursacht automatisch eine Wunde.
ja, genau, solche Sonderregeln, die einen gewissen Realismus vielleicht mitgeben, aber die natürlich im Handling dann, weil man tausend Dinge beachten muss, dann komplizierter werden. Von daher, da, also das Kampfsystem ist das, was mich bei DSA, wie man vielleicht bei vorigen Folgen schon mal gehört hat, am meisten nervt. Und da bin ich natürlich am gespanntesten. Vielleicht gucken wir da auch in der Folge auch nochmal auf diese Detaildiskussion, die es dazu ja schon gibt. Heute soll es ja erstmal so einen kleinen Überblick darüber geben, wie es aussieht.
Das würde dann zumindest das ewige Gejammer, ich will meinen Doppelkonchoma zurück, beenden.
Unter Umständen, ja. Unter Umständen. Kommen wir zu Simons Leib- und Lebensthema, der Magie. Ja, hier ist es ehrlich gesagt noch ein sehr allgemein gefasster Block, mit Änderungen, die ich persönlich nicht so wirklich relevant finde. Also Optik des Zaubers wird nicht festgelegt, sondern kann formbar sein. Das heißt, die Farbe eines Flimflam soll nach Repräsentation oder Zauberkundigen ausgewählbar sein. Zauber sollen eine andere Zauberdauer erhalten und dazu soll es dann noch Zaubertricks geben, die so ein bisschen cool sind, ein bisschen Fluff hineinbringen. Das sind so die drei Dinge, die kommen, wobei die Zauberdauer für mich ist jetzt keine neue Regelfassung für notwendig, da wäre einfach eine Überarbeitung wichtig.
Ach so, also ja, mit Zauberdauer, ich habe mich hier ein bisschen
Da,
schwer getan,
ja,
was genau gemeint ist.
die Begrifflichkeiten sind tatsächlich sehr irreführend. Also du hast die Wirkungsdauer und die Zauberdauer und die Zauberdauer ist
Genau.
halt das Wirken des Zaubers. Wobei die
Dass man
Wirkungsdauer,
eben
ja.
nicht einen halben Kampf braucht, um den Zauber zu Ende zu führen, je nach Zauber.
Richtig. Es gibt ein paar Kampfzauber, die tatsächlich auch mal in der Runde machbar sind, so zumindest für die Gildenmagier. Es gibt einige, die dauern dann halt mal zwei oder drei Kampfrunden. Das würde ich auch noch als kampfrelevant zählen. Aber die Auswahl ist schon sehr eingeschränkt, wenn man sich anguckt, wie dick dieses Zauberbuch ist und dass man dann davon vielleicht sechs oder acht tatsächlich benutzen kann. Und viele davon einfach eben Schadensvariationen sind oder eben die Gegner minimal einschränken. Das ist natürlich sehr wenig.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mir Ähnliches eigentlich für die Geweihten gewünscht, weil die Liturgien, die vielleicht vom Wirken her theoretisch zumindest zur Verteidigung nutzbar sind, häufig ja dann teilweise 11 oder 12 Aktionen brauchen und ja, bis dahin bin ich in der Regel tot.
Ja, ich meine, bei den Liturgien soll es ja Änderungen geben. Das heißt, das, was hier angedeutet ist, dass die Mirakel womöglich sich an diese Zaubertricks ankündigen, die wir gerade schon gesagt haben. Vor allen Dingen aber auch diese alltäglichen Segnungen kostengünstiger werden. Wenn ich glaube, wir hatten bei irgendeiner Kampagne wirklich mal überlegt, dass wie aufwendig es eigentlich für einen normalen Geweihten sein muss, das Tagewerk quasi zu vollbringen und Neugeborene zu segnen und oder ein Grab zu segnen für Spielergeweihte durchaus auch ein Problem darstellt, weil der Karma-Haushalt nicht so groß ist. Er füllt sich nur sehr langsam auf.
Ich wollte sagen,
Und
groß ist nicht das Problem, aber er füllte sich so langsam.
dann selbst diese kleinen Segnungen einfach Probleme verursachen, weil man zu viel dafür ausgeben muss. Und hier steht noch, Liturgien sollen sich stärker an Magieregeln orientieren, damit man nicht einen weiteren Regelmechanismus lernen muss.
Ich finde die gar nicht so weit davon weg, aber
Ja,
ja.
ich möchte Sie erinnern so ein bisschen eher an die Rituale, die Magier durch oder die magische Klassen durchführen, nämlich mit der Ritualkenntnisprobe, die man macht. Und dann ist es relativ ähnlich. Ich habe irgendwann auch gelesen gehabt, man wollte im Gegenteil sogar noch einen etwas freieren Spielstil bei Götterwirken wieder einführen, also so eine Art Anrufungsmodus. Ich habe ihn mir jetzt in dunklen Zeiten ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Ich muss ja sagen, ich war ja, als es bei DSA dieses Mirakel und dieses Wunderwirken auf einer ähnlichen Basis, wie es bei Magie wirkt, sehr skeptisch. Ich habe das Götterwirken eigentlich immer eher als etwas ja, Freieres gesehen und nicht einfach als Zaubern, nur dass man eine andere ja, Energiequelle oder Kraftquelle hat. Von daher fände ich eine solche Regelung sogar noch ein bisschen interessanter, als jetzt sich noch mehr irgendwie an Zauberregeln zu orientieren.
Ich glaube, da muss man trennen, weil freies Wunderwirken wäre dann ja der Effekt, während die Regeln dazu das Wie beeinflussen. Also zum Beispiel hast du ja bei Zaubern die Möglichkeit, ich kann mehr Ziele treffen, ich kann schneller wirken, ich kann langsamer wirken, aber dafür wird's mächtiger oder ich kann besser ausgleichen. Und ich glaube, dieser Teil fehlt bei Wundern momentan komplett. Verbessert mich, aber ich glaube, es ist so. Und dann wäre es nämlich zum Beispiel möglich, auch ein Schutzmirakel, wie Mena es gerade angesprochen hat, schneller zu
Das sind keine
sprechen.
Mirakel, das sind Liturgien.
Okay, eine Schutzliturgie, schneller zu wirken, um dann zur Not auch mal im Kampf eben sowas zu schaffen. Und da.
Mirakel wäre das, was ich mache, um besser schießen zu können.
Ja, aber mein Punkt ist eben, wenn sie es angleichen wollen, dann wirst du auch da diese Mechanismen haben, Liturgien schneller wirken zu können oder anders in der Wirkung anders zu modifizieren.
Das gibt es im begrenzten Maße, gab es das schon. Du kannst es nämlich den Grad, kannst zumindest nach oben die immer stärker machen. Aber ja,
Das macht sie nur nicht schneller, ne?
das macht sie nur nicht schneller, nee, sie wirken dann nur mächtiger. Von daher bin ich auch da mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ich meine, wo ich die Annäherung an die Magie sehr, sehr schön finde, ist, dass die Regenerationsregeln gleich sein sollen. Dass ich also genauso wie unsere Magier die Möglichkeit habe, auch 1W6 plus sonstige Modifikationen in der Nacht Karma-Regeneration zu bekommen.
Das ist natürlich, stimmt, macht schon eine Menge wieder aus.
Ist mehr als einer pro Nacht.
Ja, genau. Und selbst das war ja eine optionale Regel, muss man dazu
Genau.
sagen. Der eine pro Nacht war eine optionale Regel, sonst hättest du dich hinsetzen und beten müssen. Und das ist eigentlich auch nur einmal die Woche, weil mehr gibt es dann schon Malus und ähnliches. Aber gut, damit hast du schon einen Punkt aufgegriffen. Eben Lebensastralenergie und Karma-Energie wird zumindest bei den anderen beiden wie bisher mit 1W6 pro Nacht regeneriert. Dazu kommen die üblichen Modifikationen und irgendwelche Sonderfertigkeiten oder Vorteile, die das auch ein bisschen erschnellen, diese
Wobei
Sache.
ich noch einmal auf die Zaubertricks und dass es etwas Ähnliches auch beim Götterwirken geben soll, zurückkommen muss. Das finde ich nämlich eigentlich sehr, sehr cool. Gut, das mag sein, ich bin auch so ein kleiner Fluff-Spieler und ich finde es sinnig, dass ein gildenmagischer Zauber anders aussieht als der von einer Elfe. Und ich finde es teilweise für mich persönlich auch einfach schön, damit rumspielen zu können. Und man will ja eben auch irgendwie, also wenn ich als Magier durch die Gegend laufe, will ich ja auch irgendwie angeben, ne? Und ja, dafür sind so kleine Zaubertricks natürlich ganz cool. Also ich finde, man muss nicht, wer weiß was, opfern, um irgendeine kleine Kerze anzuzünden, weil man es gerade irgendwie witzig und stimmig findet. Und sowas ist halt dadurch irgendwie besser möglich.
Finde ich auch.
Ich glaube, in anderen Systemen gibt's das auch schon. Ne? D&D hat das, glaube ich, oder ja. War das...
Ja, die Cantrips, ne?
Und so wie es momentan ist, müsstest du den entsprechend... Also es gibt tatsächlich einen Zauber, mit dem du so kleinere, elementare Sachen zum Beispiel machen kannst, zum Beispiel die Kerze anzünden, aber da fließen dann wieder Abenteuerpunkte rein. Da musst du, ich sag mal, deutlich mehr bezahlen als deine 1-2 Punkte, um diesen Fluff eben hinzukriegen. Und das ist in keinster Weise verhältnismäßig.
Ja, und ich will zum Beispiel auch als Geweihter eben auch nicht bestraft werden, wenn ich meinem Tagewerk nachkomme. Also, das ist schon immer echt übel gewesen, wenn man sich denkt, ja, und dieses Kind muss jetzt unbedingt noch gesegnet werden. Naja, aber die paar Punkte, die ich jetzt gerade opfer, entscheiden unter Umständen darüber, ob ich irgendeine bestimmte Fähigkeit gegen den nächsten Dämonen einsetzen kann, der uns gegenübersteht.
Ja, also da hatten wir ja schon, dass das diese Segnung alltagstauglicher werden sollen.
Ja, aber die Segnungen sind ja im Endeffekt so ein bisschen das, was Zaubertricks für den Magier sind, ne?
Ja, im Prinzip sind sie das, ja. Wobei natürlich dann noch eine andere Bedeutung unter Umständen hintersteht, je nach Segnung, ne? Also manche sind reiner Fluff, aber irgendwie eine Weihe von irgendeinem Gegenstand kann ja schon eine andere Richtung haben. Übrigens wird man nicht mehr als Vorteil geweiht haben, sondern das wird eine Sonderfertigkeit werden, damit man auch später im späteren Leben sehr viel leichter und auch regelkohärenter noch geweiht werden kann. Aber das nur am Rande, über Vor- und Nachteile kann man sicherlich auch nochmal sich austauschen. Es gibt jetzt nur noch zwei kleinere Punkte, die hier aufgeführt sind. Zum einen, Steigerungen werden übersichtlicher. Diese sehr umfangreiche Steigerungskostentabelle wird verkleinert und die Kategorien etwas stärker zusammengefasst. Und das andere ist, dass man Regeln vereinheitlichen will. Hier steht nur noch eine Sturzschadensregel, nur noch eine Feuerschadensregel und nur noch eine Hitzenschadensregel. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass wir mehr als eine davon haben, also bei jeweils diesen Sachen. Aber offensichtlich ist das so und ja, ich meine, das zusammenzufassen und nicht für jede kleine Abwandlung einer Situation gleich eine eigene Regel zu haben, ist da sicherlich auch nicht verkehrt.
Zumindest wird damit ein bisschen noch zusammengefasst.
Genau, damit wird ein neues Regelwerk etwas dünner. Also, was sicher, als es am Anfang hieß, es gibt ein Grundregelwerk und danach dann daraufhin ein Einsteigerwerk, habe ich mir gedacht, wieso macht man nicht ein Einsteigerwerk und ein optionale Erweiterung. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung es geht, weil ich habe irgendwie beides inzwischen gehört. Von daher muss man da so ein bisschen abwarten. Gut, jetzt haben wir ja sozusagen schon doch sehr ausführlich, sind wir einmal die Eckpfeiler durchgegangen. Ich dachte, das geht schneller, aber ich glaube, das muss mal so als Grundlage sein. Ursprünglich war unsere Überlegung, es gibt die Regelwerkstatt, ein Fanprojekt, also auch inoffiziell, was jede Woche Fragen zum Regelwerk aufgreifen will. Eine Idee, die ich persönlich sehr angenehm finde, weil sie sehr schnell und einfach ermöglicht, Antworten oder bestimmte Fragen zu beantworten, ohne sich in Tiefen von Forendiskussionen zu bewegen. Also da sammeln sich ja über hunderte von Beiträgen an und da einfach zu sagen, ich finde das und das, wird manchmal dann der Diskussion ja auch nicht mehr gerecht, muss man ja sagen, weil die Diskussion dann schon wirklich in die Details hineingeht. Und hier geht es sozusagen einfach nur aus drei, vier Antwortmöglichkeiten, das auszuwählen, was man am sinnvollsten hat. Und das ist innerhalb von ein paar Minuten auch erledigt. Darum an dieser Stelle auch nochmal großes Lob für diese Aktion. Immer sonntags werden dort neue Fragen aufgestellt und wir versuchen am Wochenende dann auch zumindest regelmäßig da auch dann die Antworten, die wir dazu haben, kurz hier in diesem Kreis zu diskutieren. Das wird dann auch immer samstags, sonntags erscheinen. So, wie der Plan aussah, habt ihr jetzt gerade mitgekriegt. Faktisch ist es länger geworden. Wir hatten ja überlegt, irgendwie so 15 bis 20 Minuten für die Fragen zu brauchen. Mit der Einleitung, die wir zu DSA 5 generell gemacht haben und den Eckpfeilern, sind es jetzt bereits über 30. Ich habe darum im Schnitt jetzt hier eine Pause eingefügt. Ihr werdet diesen Teil jetzt bekommen, in wenigen Minuten im Podcast finden. Und wir werden die Fragen in den nächsten Tagen nachreichen. Vielleicht schon mit der zweiten Umfrage, die läuft bereits schon unter regelwerkstatt.de dabei. Aber das kann ich noch nicht sagen, weil auch Ulysses eine Umfrage gestartet hat und ich vielleicht interessanter fände, wenn wir Teil 2 und dann die Ulysses-Fragen zusammenpacken und damit am Wochenende erst der erste Teil dieser Antworten im Internet zu finden sein wird. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, diese 30 Minuten noch sehr allgemein, auch ohne die Fragen der Regelwerkstatt, die ja dann noch ein bisschen mehr ins Detail gehen bei einigen Punkten. Wenn ihr irgendwie Anmerkungen habt oder etwas anders seht, etwas vorschlagen wollt, Ideen habt für das Regelwerk, würden wir uns freuen, wenn ihr uns die reinreichen würdet. Ihr könnt das gerne ganz klassisch unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne ein Audio-File uns zuschicken oder zukommen lassen und so auch in der Sendung mitwirken. Ich denke, diese DSA 5-Diskussion wird uns das ein oder andere Mal auch noch begleiten und von daher laden wir herzlich dazu ein, daran teilzunehmen. Gut, das wäre es jetzt erstmal. Mehr zu DSA 5 und von uns generell in den nächsten Tagen. Bis dahin sage ich Tschüss und viel Spaß beim Spielen.